Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Morgen.
Moin, moin, grüß Gott. Freue mich auf eine neue Episode mit dir.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nachdem wir uns die vorigen Male so um die psychische Gesundheit, um den Flow, um Stress, um Salutogenese gekümmert haben, schauen wir heute nochmal auf unsere physische Gesundheit, gehen da mal einen Schritt weiter. Und was ist heute unser Thema? Detox oder auch tägliches Detox. Und der Begriff, der hat sich im 21. Jahrhundert quasi schon in so einer gesundheitsbewussten Öffentlichkeit etabliert. Aber was das überhaupt ist, was man da machen kann, all das soll uns heute beschäftigen. Und nur mal so ein ganz kurzer Einstieg dazu. Detox, viele schon mal gehört. Unser Körper, der hat ganz, ganz viele eigene Entgiftungsorgane, Leber, Niere, Haut und auch die Lymphe. Und unser Organismus kümmert sich quasi täglich darum, uns von Schadstoffen zu befreien. Und das soll alles heute unser Thema sein. Und da gehen wir direkt mal rein. Jens, was ist eigentlich Detox oder was versteht man darunter?
Naja, Detoxen ist insofern wichtig. Der liebe Gott oder die Evolution hat uns irgendwann mal diese Systeme eingebaut, weil wir uns natürlich immer schon, auch im Laufe der Menschheitsgeschichte, immer schon hier und da in Anführungsstrichen vergiftet haben. Ja, es entstehen endogene Giftstoffe durch zum Beispiel den natürlichen Abbau von beispielsweise Erythrozyten, also roten Blutkörperchen oder andere Moleküle, die abgebaut werden. Oder denken wir an bakterielle Trümmer. Ja, wir haben ja ein Mikrobiom und das sind ja Milliarden von Bakterien, die sich immer wieder neu aufbauen und auch abgebaut werden. Und diese Trümmer müssen dann eben auch entsorgt werden, in Anführungsstrichen. Ja, und der Körper insgesamt baut sich ja die ganze Zeit um. Ja, also man hat das mal so grob berechnet, dass es der Körper sich im Rahmen von 4 Jahren einmal komplett rund erneuert. Ja. Das ist also, wenn du einen alten Bauernhof kaufst und den jetzt praktisch komplett renovierst, so machen wir das praktisch alle 4 Jahre. Und Körperzellen haben einen unterschiedlichen Turnover, sagen wir in der Fachsprache. Turnover bedeutet, Zellen erneuern sich. Ja, wir haben ja auch eine genetisch programmierte Erneuerungsrate. Das heißt, irgendwann ist mal Schluss. Ja, dann kann so eine Zelle sich nicht mehr weiter erneuern und dann hat sie praktisch die Lebensdauer so wie eine Batterie dann irgendwann mal erfüllt und dann muss man sie auch entsorgen und dann wird eben eine neue Zelle ja entsprechend aufgebaut. Denken wir mal an eine rote Blutzelle, die jeder Zuhörer ja kennt, Erythrozyten. Erythrozyten sind verantwortlich für den Sauerstofftransport unter anderem und natürlich eine sehr, sehr wichtige Funktion, weil ohne Sauerstoff kann am Ende keine Zelle leben. Deswegen ist das die Voraussetzung, dass diese Eris, wie wir immer ganz gerne abkürzen, immer wieder neu produziert werden. Und diese werden produziert in einem Zeitfenster von 120 Tagen. So, vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt in der Diabetologie einen Biomarker, der nennt sich HbA1c. Ja, das ist also praktisch der Langzeitzuckerwert, so sagt man immer so plattdeutsch. Und dieser HbA1c, der ist sehr träge, der verändert sich langsam. Also wenn man beispielsweise antidiabetische Maßnahmen, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das heute nicht unser Thema ist, aber wenn man die durchführt, dann ändert sich dieser HbA1c, der Langzeitzuckerwert, sehr, sehr langsam. Also nicht direkt morgen, sondern innerhalb von 3 Monaten. Und das hängt eben damit zusammen, dass diese Erythrozyten sich alle 3 Monate erneuern. Jetzt tun sie das natürlich nicht alle in 3 Monaten, sondern sukzessiv. Das heißt, morgen sterben ein paar ab, es kommen ein paar neue dazu, nächste Woche, nächsten Monat und so weiter. Also innerhalb von 3 Monaten sind praktisch alle Eris mal einmal komplett entsorgt und müssen wieder entsprechend refreshed, regeneriert werden. Dafür gibt es Stammzellen, die kommen dann aus dem Knochenmark und daraus, die können sich dann eben entsprechend differenzieren. Das ist ja auch Ein sehr spannendes Gebiet, sehr spannendes Thema wenn wir über Longevity sprechen, also über Langlebigkeit. Da geht es eben auch viel um Stammzellen. Wir haben das ja auch bei Arthrose thematisiert, dass diese Stammzellen auch wieder zu Knorpelzellen differenzieren können. Wir haben ja immer gedacht, Knorpelzellen wären nicht regenerativ, aber das ist de facto falsch. Es ist eben nur eine Frage von Zeit. Wie lange dauert das, bis sich diese Zellen praktisch verjüngen, erneuern? Und genau, und entsprechend müssen all diese abgebauten, endogen gebildeten Substanzen immer wieder auch entgiftet werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die vielen Gifte, die wir über unsere Nahrung aufnehmen, die wir auf der einen Seite, da muss man auch wieder differenzieren, schon immer als Homo sapiens aufgenommen haben, denn wir haben ja Pflanzen gegessen, wir haben teilweise Aas gefressen, wenn man der evolutionsbiologischen Forschung folgt, dann wird das mit Sicherheit so gewesen sein, dass wir opportunistische Jäger waren, ja, als Homo sapiens und eben auch manchmal zugegriffen haben, da wo vielleicht der Löwe oder was auch immer vor 50 Jahren dort in der Wildnis los war. Ja, opportunistisch mitgegessen haben, in Anführungsstrichen. Und da können sich natürlich Erreger zeigen. Und das wissen wir heute auch aus der Lebensmittelforschung oder Lebensmittelhygiene, dass eben beispielsweise in Fleisch oder auch in anderen Lebensmitteln Erreger wachsen können. Ja, will die jetzt alle gar nicht nennen, aber der eine oder andere Zuhörer wird sie vielleicht schon mal Kontakt mit so einem Lebensmitteltoxin gehabt haben. Das ist die eine Seite, also das Verderben von Lebensmitteln beispielsweise. Deswegen haben wir ja auch so ein Haltbarkeitsdatum, um da auf Nummer sicher zu gehen. Auf der anderen Seite enthalten Nahrungsmittel oder Lebensmittel per se Antinährstoffe. Könnte man auch nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ja, ich will nur mal einen Antinährstoff nennen, das ist Gluten. Gluten ist ein, oder besser gesagt, Gliadin ist ein toxisches Protein, was im Darm eine Entzündungsreaktion auslösen kann. Klar, weil unser Immunsystem sich gegen Fremdproteine richtet. Dafür ist es gemacht. Wenn es dieses Fremdprotein registriert, weil wir gerade mal wieder ein weißes Brötchen essen, dann kann das zu einer Entzündungsreaktion führen, die die meisten Menschen gar nicht merken. Ja, also die, die keine Zöliakie haben oder eine extreme Weizensensitivität, das sind ungefähr so 6% der Bevölkerung, die haben jetzt damit kein wirkliches Thema. Da entsteht eine kleine Entzündung, man merkt es nicht und dann erholt sich der Darm wieder und ja, und dann geht die Entzündung wieder entsprechend runter. Ja, also so ist das vom Immunsystem her geschaltet. Auf der anderen Seite eben, wenn wir an die vielen Toxine denken, die wir in den letzten 80 Jahren in die Menschheitsgeschichte eingebaut haben. Und das Helmholtz-Institut in München hat das mal so über den Finger gepeilt, geschätzt. Und haltet euch fest, das Helmholtz-Institut ist auf 140.000 synthetische Zusatzstoffe gekommen, die wir in den letzten 80 Jahren, und Axel, du musst bedenken, wie lange sind wir auf diesem Planeten? Ja, also als Homo sapiens, ja, so 80 bis 200.000, das kommt darauf an, wie man so die einzelnen Stufen der Menschheitsgeschichte sieht. Aber ich sag mal so, als menschenartiges Wesen mit Sicherheit mehr als 2,5 Millionen Jahre. Und wir haben immer zu tun gehabt mit diesen Pflanzenallergenen oder diesen Pflanzentoxinen, aber nie mit diesen 140.000 zusätzlich in die Menschheit eingeführten synthetischen, also nicht biologisch, nicht natürlichen, ja, oft chemischen Zusatzstoffen. Ja? Wenn man nur allein an die ganzen landwirtschaftlichen Biozide und so weiter denkt, ja, Pflanzenschutzmittel, die sind überall enthalten, ubiquitär in unseren Nahrungsmitteln enthalten. Deswegen lesen wir beide ja auch jeden Monat den Ökotest. Ja, das Ökotest-Magazin, weil da werden eben die Sachen überprüft und nach Spuren zum Beispiel von Pflanzenschutzgiften, Glyphosat wäre hier zu nennen, aber es gibt auch noch viele andere. Jetzt kommt ja bald wieder die Erdbeerzeit und ich habe schon die ersten Erdbeeren im Supermarkt gesehen und die kommen natürlich jetzt nicht aus den hiesigen Breiten, sondern die kommen irgendwo anders her. Und da muss man schon auch mal auf die Packung gucken, wo das Zeug denn herkommt und mit was das eventuell gespritzt wurde. Und wenn man sich umweltmedizinisch damit beschäftigt, dann sieht man beispielsweise, um bei der Erdbeere zu bleiben, in einer Erdbeere finden wir, auch wenn wir die hier ernten, bis zu 10 Pflanzenschutzgifte. Bis zu 10. Die liegen alle unter der Nachweisgrenze. Ja, denn die EU hat eben für jedes Toxin eine Nachweisbarkeitsgrenze festgelegt oder eine toxische Grenze festgelegt. Aber was sie nicht gemacht hat, sie hat keinen Kumulativeffekt definiert. Das heißt, wir nehmen 10 Pflanzenschutzgifte auf, alle unter der festgelegten Toxingrenze, aber 1 und 1 und 1 ergibt 3, ja, und 1 plus 9 ergibt 10. Das heißt, wir nehmen eine viel größere Menge auf und das müssen wir heute eben berücksichtigen. Das sehen wir dann auch in der klinischen Arbeit, dass wir können dem nicht mehr davonlaufen. Jeder Mensch ist heute extrem ausgesetzt diesen ganzen Toxinen, nicht nur über unsere Lebensmittel, sondern auch über unsere Atmungswege, über praktisch alle Körperöffnungen, wo sozusagen Gifte in den Organismus eindringen können. Denken wir, will man nur ein Beispiel nennen, denken wir zum Beispiel an unseren Tonerdrucker, der ja häufig auf den Schreibtischen in den Großraumbüros steht. Wenn man diese Tonerdrucker nicht mit einem Filter versetzt und besser natürlich noch in einen Nebenraum stellt, dann entstehen dort ständig Mikropartikel. Diese Mikropartikel sind so klein, dass unsere Schleimhaut die nicht abwehren kann. Das heißt, die haben eine Größe, durchdringen die Schleimhaut und können dort natürlich Entzündungsprozesse auslösen. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Corona-Pandemie. Wir haben ja damals die Bilder gesehen aus der Po-Ebene, aus Norditalien. Bergamo, kann sich vielleicht noch der eine oder andere erinnern. Und ich habe damals geschaut, ja, Bergamo, wo in welchem Gebiet liegt das? Und siehe da, Norditalien ist das toxischste Gebiet in ganz Europa. Was heißt das? Da ist so viel Luftverschmutzung, ja, und so viel von diesen kleinen Umwelttoxinen in der Luft, die Leute permanent über ihre Atmungsorgane aufnehmen und natürlich auf der Ebene der Lunge vorentzündet sind. So, und jetzt kommt auch noch ein Virus, ein unbekanntes, bisher unbekanntes Virus on top. Und was macht es? Einen sogenannten Zytokinsturm. Also eine massive Hyperinflammation, die dann eben dort auch initial zu sehr vielen Todesfällen geführt haben. Und ja, das ist in der Presse überhaupt nie diskutiert worden, nie analysiert worden. Das hätte man in Studien natürlich nachlesen können. Und wenn man so ein bisschen eine Ader dafür hat, so wie ich eben, der in klinischer Umweltmedizin ausgebildet ist, dann guckt man da natürlich nach. Ja? Genauso wie wir damals nachgeschaut haben, dass eben Vorerkrankungen wie Übergewicht, ja, wie hoher Body Mass Index, dass der sehr stark korreliert mit einer schweren viralen Infektion. Auch keine Esoterik, auch keine Verschwörungstheorie, alles publiziert worden. Und Herr Lauterbach hat das in seinen Pressemeldungen und in seinen Landssitzungen, sage ich jetzt mal, eben überhaupt nicht erwähnt. Und das ist das, Axel, was mich auch so ein bisschen aufregt, auch gerade an der aktuellen Diskussion. Da gab es ja jetzt auch wieder ein paar Aussagen von Herrn Lauterbach zur Effektivität der Impfung. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber um das nochmal zu sagen, man sucht sich die Studien raus, die in das Narrativ passen. Und wenn man dann von der Wissenschaft spricht, ja, das regt mich dann wirklich auf am Fernsehen, weil ich frage mich dann immer, welche Wissenschaft meinst du denn gerade? Welche 10 Studien zitierst du? Aber es gibt jeden Tag, jede Woche 50.000 neue Studien. Also es ist einfach fahrlässig, von der Wissenschaft zu sprechen.
So, Jens, und jetzt muss ich hier mal unterbrechen. Ja, ihr seht, Jens kommt wieder in den Flow, aber das ist ja gar nicht unser Thema heute.
Was war unser Thema?
Genau. Wir wollen beim Detox bleiben. Ich kann das total gut nachvollziehen, Jens. Es gibt so viele Sachen, die ich da auch schon wieder gelesen habe, was unsere Gesundheitspolitik angeht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch noch drauf.
Lass mich noch einen Satz sagen. Das ist ja für den Otto Normal Tagesschau, Tagesthemen Zuschauer ja so ein Totschlagargument. Wenn man sagt, die Wissenschaft hat gesagt, ja, da muss sich jeder Wissenschaftler drüber aufregen, über diese Aussage, weil es so viele unterschiedliche wissenschaftlichen Ansätze, Theorien, Studien und so weiter gibt, dass das einfach unzulässig ist. Ja, das sei hier auch noch mal ganz klar gesagt. Also wenn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie diesen Satz irgendwo hören, dann vergessen Sie ihn.
Deshalb sind die Zuhörerinnen und Zuhörer ja bei uns, Jens, weil sie genau wissen, dass wir nicht nur schwarz oder nur weiß, sondern dass wir halt einfach das Spektrum dazwischen auch beleuchten. Jetzt kommen wir aber wieder zum Detox zurück. Du hast es schon gesagt, Umweltgifte, es gibt ganz, ganz viele synthetische Stoffe, Pestizide aus dem Landwirtschaftssektor. Du hast gerade die Erdbeeren erwähnt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Umweltgifte, BPA, dieses Bisphenol A, die ganzen Mikroplastik, das man sogar schon im Blut gefunden hat bei Menschen und auch diese
Bei
Pops
Eisbären.
bei Eisbären auch. Also muss man sich überlegen, also bis zur Antarktis oben schwimmen die ganzen Umweltgifte. Und jetzt waren wir beim Detox und man kann natürlich was tun. Wenn ich denn was tun will, Jens, wenn ich mich entgiften möchte, wenn ich, na klar, der erste Punkt ist natürlich zu gucken, dass ich weniger Giftstoffe in meinen Körper reinbekomme, einfach mal drauf zu gucken, was kommt da oben einfach rein. Aber wenn es dann jetzt mal drin ist und ich sage, ich möchte mal entgiften, ich möchte meinen Körper in Anführungszeichen entschlacken, was kann ich denn da tun oder wie fange ich denn damit an?
Ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir müssen noch mal auf den Punkt kommen der Physiologie. Ja, wir haben ja nicht umsonst Entgiftungsorgane. Und es gibt mehrere Entgiftungswege. Du hast sie auch schon erwähnt. Der Hauptweg, der Kardinalweg ist der Weg über die Leber. Ja, viele Giftstoffe werden gesammelt in der Leber und werden dann über die Galle, über den Darm, dann praktisch über den Stuhl ausgeleitet. Deswegen, wenn man den Stuhl jetzt untersuchen würde, werden jeden Morgen in der Toilettenschüssel immer reihenweise Toxine enthalten. Und das ist aber nicht der einzige Weg. Der weitere Weg ist dann über die Niere und den Urin. Das heißt, auch im Morgenurin würden wir Giftstoffe finden. Aber der Körper versucht praktisch alle Möglichkeiten zu nutzen, dieses ganze synthetische Zeug aus dem Körper irgendwie herauszukomplementieren. Und dafür gibt es die Haut, wie du erwähnt hast. Es gibt auch die Haare, deswegen gibt es eine Haaranalyse. Ja, man kann also Giftstoffe auch in Haaren detektieren, nutzt man in der Hauptsache für Drogen, ja, und für Dopingsubstanzen und so weiter. Wollen wir aber jetzt gar nicht weiter vertiefen. Also das sind unsere Optionen, ja, über den Schweiß zum Beispiel. Wenn man den Schweiß untersucht, ja, gerade jetzt im Sommer, wenn man im Sommer Sport macht und man schwitzt ordentlich, dann findet man dort auch viele Toxine. Deswegen ist Schwitzen ja so gesund. Und deswegen sollten wir Schwitzen auch fördern, ja, und nicht mit unserem Antitranspirant ständig herumlaufen und uns die Poren wieder verkleben, sodass wir, das ist ja der große Vorteil des Homo sapiens, dass wir schwitzen können. Um jetzt nochmal wieder in die Wildnis zurück und zurück zu versetzen. Warum sind wir Jäger geworden? Wir sind ja unglaublich langsam. Wenn du dir die ganzen Jäger der Tierwelt anschaust, die sind alle unfassbar schnell. Ja, die rennen uns alle davon. Aber eins können die nicht. Die können nicht gut schwitzen. Das heißt, sie sind sehr schnell erschöpft. Und der Mensch, der kann lange, lange Wegstrecken gehen, sogar ohne Wasser. Ja, ohne Wasservorrat sind wir vor 50.000 Jahren hatten wir ja nicht überall immer ständig unseren Sixpack dabei oder unsere Kiste Wasser um die Ecke, sondern wir mussten lange, lange Wege gehen und häufig war eben auch Wassermangel ein großes Thema. Und dann haben wir das Schwitzen natürlich reduziert. Wenn Wasser verfügbar war, dann konnten wir mehr schwitzen und dieser Schweiß dient ja einmal zur Abkühlung letztendlich, aber der andere Faktor ist eben Detox. Und deswegen kann ich nur jedem Zuhörer raten, nutzt jetzt den Sommer, ja, um zu schwitzen. Schwitzen ist wirklich total gesund, weil wir damit das ganze Zeug aus dem Körper rausbringen. Aber natürlich auch über die Leber und natürlich vor allen Dingen über die Niere, also diese beiden Entgiftungssysteme. Und die Leber, da muss man vielleicht noch mal zwei Sätze zu sagen. Die Leber ist ein unfassbar interessantes Organ, denn es läuft praktisch unter dem Radar eigentlich unserer Wahrnehmung, weil die Leber schmerzt nicht. Die Leber hat keine großen Schmerzrezeptoren, sodass die praktisch nie wehtut. Die meldet sich eigentlich erst dann, wenn die Leber wirklich am Ende ist, wenn die wirklich kaputt ist. Und wir kennen ja unsere Leberenzyme, ne, GOT, GPT, Gamma-GT und so weiter. Und diese Leberenzyme sind auch sehr träge. Die reagieren eigentlich praktisch erst, wenn Lebergewebe abstirbt. Ja? Oder wenn da eine akute Infektion in der Leber ist oder so. Ja, aber diese latenten Vergiftungen, die kann man über diese Enzyme eigentlich gar nicht messen. Und ja, wie ich sagte, die Leber wiegt ungefähr 1,5 Kilogramm. Aber jetzt kommt's, sie verbraucht 25% des gesamten Grundumsatzes eines Menschen. Was ist der Grundumsatz? Der Grundumsatz ist die Energiemenge, die ich benötige in 24 Stunden, um alle Organfunktionen aufrechtzuerhalten. Ohne körperliche Aktivität, also wenn wir jetzt 24 Stunden praktisch im Bett liegen würden, wach, damit alle Organe, damit das Herz schlägt, damit das Gehirn funktioniert etc., brauchen wir etwa, das hängt jetzt von deiner Körpergröße ab und so weiter, sagen wir mal 1600, 1800 Kilokalorien. Das heißt, die muss ich jeden Tag zuführen, damit ich erstmal auf diesen Grundumsatz überhaupt komme. Und 25% von diesem Grundumsatz verbraucht unsere Leber jeden Tag. Und das zeigt, wie wichtig dieses Organ ist. Ein Viertel, das Gehirn im Übrigen auch ein Viertel vom Grundumsatz. Von daher nehmen diese beiden Organe sich schon 50% der gesamten Energiemenge des Grundumsatzes weg. Und deshalb sind diese beiden Organe auch die wichtigsten Organe. Ja, vom Gehirn werden wir nochmal an anderer Stelle thematisieren, aber die Leber hat eben zwei ganz große Aufgaben. Und die eine Aufgabe, die wir uns heute nicht so sehr anschauen, ist die Energieverteilungsaufgabe. Ja, also zum Beispiel die Produktion von Ketonen, die Wiederauffüllung von Glykogenspeichern in der Muskulatur, aber auch die Glykogenspeicher in der Leber. Du kennst das aus der Sportwissenschaft, ja, aus der Sporternährung, dass wir nach intensiven Einheiten unsere Glykogenspeicher, unsere Glukose, Speicher in Leber und Muskulatur wieder auffüllen müssen. Und dafür ist die Leber verantwortlich. Auf der anderen Seite muss die Leber permanent detoxen. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Organ beides dauerhaft auf Hochtouren machen muss, dann gibt es Probleme. Und Probleme sieht man häufig bei Menschen. Ich arbeite ja täglich mit teilweise auch sehr erschöpften Menschen. Sieht man eben häufig, dass der Energiestecker gezogen ist. Ja, Tagesmüdigkeit. Wir müssten eigentlich am Tag Berge versetzen können und häufig ist das nicht der Fall, weil dieses Organ komplett überlastet ist. Und in der Naturheilkunde sagt man ja so gerne, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Ja, denn die Leber, wie gesagt, die schmerzt nicht, aber die macht müde. So, und dann sind wir immer bei Müdigkeit, dann bei psychischer Überlastung oder körperlicher Überlastung bei Sportlern. Wir sind bei Eisenmangel oder ähnlichen Themen. Aber was gerne übersehen wird, ist die Leber. Und die Leber hat multiple Aufgaben. Sie produziert Gerinnungsfaktoren. Sie speichert, wie ich gerade gesagt habe, Glykogen, aber auch Vitamine. Sie ist für die Gallenproduktion zuständig. Ja, für die Verdauung, Gallensäfte, die für die Fettverdauung wichtig sind. Sie baut Metabolite, also Stoffwechselendprodukte, sage ich jetzt mal plattdeutsch, die entsorgt werden müssen, wie wir eingangs erwähnt haben. Aber eben auch eine ganze Menge Giftstoffe. Denken wir an Medikamente. Medikamente müssen auch über die Leber abgebaut werden. Wir kommen gleich nochmal dazu. Denn wenn wir jetzt so an 60 plus denken, dann gibt es ja praktisch in diesem Land niemanden mehr, der kein Medikament nimmt. Und diese werden über die Leber in zwei Phasen mit sogenannten CYPs abgebaut. Und es gibt ganz viele von diesen CYPs, das sind Enzyme in der Leber, die verantwortlich sind für den Abbau von einem Wirkstoff. Und wenn jetzt beispielsweise zwei oder drei Wirkstoffe, das können auch Lebensmittel oder Nahrungsmittel sein, wenn die über einen Zip abgebaut werden, dann kommen wir in so eine Flaschenhalssituation. Dann kann es passieren, dass diese Enzyme nicht vollständig die Gifte abbauen können. Das heißt, die Gifte kumulieren in der Leber. Viele Gifte kumulieren auch im Fettgewebe. Das ist dann ein Problem, wenn man sehr schnell sehr viel Körpergewicht abbaut. Ja, weil viele Toxine zwischengelagert werden und dann liegen die halt im Fettgewebe. Und wenn man jetzt irgendwie 5 Kilo, 6 Kilo, 10 Kilo in 10 Tagen abnimmt, dann werden die plötzlich alle frei. Und wo landen die? Die landen in diesen dargestellten Entgiftungsorganen. Und dann kann es immer zur Leberüberlastung kommen. Ja? Und die merken wir aber nicht in Form von Schmerzen. Wir haben keine Bauchschmerzen oder keine Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen, sondern wir merken das an unserem Energielevel.
Jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, Leber, klar, als Entgiftungsorgan, läuft ständig unter Hochtouren. Wir haben gerade schon über die Schweißproduktion gesprochen, um auch über die Haut zu entgiften. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, halt meine Entgiftungssysteme zu unterstützen, mit Nährstoffen, mit Bewegung? Was kann ich noch tun, wenn ich sage, ah, mir geht's nicht gut oder ich habe jetzt auch mal ein bisschen was Falsches gegessen und jetzt will ich mal meinen Körper unterstützen, die Organe auf jeden Fall unterstützen, damit sie wieder ihre Funktion übernehmen können?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Eine Sache haben wir schon erwähnt oder wir haben schon zwei, drei Sachen erwähnt. Ich würde mich ein bisschen davor hüten, in der, ich sag mal, einfachen Literatur, da gibt es sehr viele, ich sag mal, esoterische Ansätze. Ja, also man muss das Ganze schon ein bisschen fachlich fundiert angehen, sonst tue ich mich mit dem ganzen Thema Detox ein bisschen schwer, weil es ist so ein bisschen synonym geworden für eine sehr seriöse medizinische oder therapeutische Herangehensweise, wie man den Körper reizt, mehr oder besser zu entgiften. Ja? Wie du weißt, ich habe einen eigenen Kurs dazu in meinem Seminar, wo ich 2 Tage die Leute darauf ausbilde, welche Optionen es alle gibt. Aber wir müssen unterscheiden zwischen denen, die wir klinisch machen können, also die wir bei entsprechenden Intoxikationen machen, wie Infusionen etc. Das ist dann eben Medizin. Und das, was wir, und das ist ja heute unser Thema, Daily Detox, was wir tun können, um unsere Entgiftungsorgane zu unterstützen, um vielleicht auch erst gar nicht so viele Giftstoffe aufzunehmen. Ja, sollte man vielleicht auch nochmal klar sagen. Deshalb vielleicht hier und da mal Ökotest lesen, hier und da mehr Bio-Lebensmittel und zwar richtige Bio-Lebensmittel. Nicht dieses einfache EU-Bio-Siegel, das kannst du vergessen, sondern die wirklich hochzertifizierten Lebensmittel, Demeter, Bioland, Naturland. Das habe ich vielleicht den einen oder anderen vergessen, aber die sehr, sehr strengen Biozertifizierungen ist keine hundertprozentige Garantie dafür, dass wir dort keine Giftstoffe finden. In Demeter-zertifizierten Gemüsesorten beispielsweise. Aber die Menge ist deutlich geringer, weil eben diese Zertifizierung sagen, du darfst keine Pflanzenschutzgifte anwenden und so weiter. Deshalb, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das Portemonnaie auch hat, häufiger mal auf dem Biomarkt oder im Biomarkt solche Lebensmittel einzukaufen, dann ist das auf der einen Seite schon mal hilfreich. Schützt uns aber auf der anderen Seite nicht davor, dass wir permanent aufnehmen über alle, wie gesagt, Körperöffnungen. Das heißt, wir müssen unseren Körper ein Stück weit unterstützen. Und ich hatte gerade erwähnt, die Leber hat zwei Phasen, Phase 1, Phase 2. Phase 1 macht Gifte teilweise noch giftiger. Phase 2 entgiftet und sorgt dafür, dass die Entgiftungsorgane dann diese Giftstoffe ausscheiden können. Und für diese Phasen sind Mikronährstoffe wichtig. Die Entgiftung kostet dich unfassbar viele Mikronährstoffe. Jetzt kann man auf der einen Seite sich das ganze Zeug reinkloppen, ja, die ganzen Nahrungsergänzungen von A bis Z. Aber man sollte natürlich auch schon ein bisschen wissen, welche brauche ich denn eigentlich für die Entgiftung. Und was häufig unterschätzt wird, dass man dafür Aminosäuren auch braucht. bestimmte Aminosäuren, die wir eben in der Nahrung finden, aber die man auch supplementieren kann, ohne dass sie jetzt assoziiert sind mit Muskelaufbau. Ja, wir sehen Eiweiß immer in Bezug auf, ne, Körpersubstanz, Muskelaufbau, aber Eiweiße werden eben auch, falsch gesagt, Aminosäuren, nicht Eiweiße. Aminosäuren werden eben auch genutzt zur Entgiftung. Kann man aber auch für viele andere Dinge nutzen, wie Gefäßsystem beeinflussen und so weiter. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber du hattest ja gefragt, was kann man eben daily tun sozusagen. Und vor allen Dingen hier zu nennen sind schwefelhaltige Lebensmittel. Was sind schwefelhaltige Lebensmittel? Das sind Lebensmittel, die zum Beispiel die Aminosäure Cystein und Methionin enthalten. Und ja, da gibt es halt ne ganze Menge. Ja, ich will zum Beispiel mal Knoblauch erwähnen. Täglich Knoblauch machen die mediterranen Länder auch. Na, die gesündeste Ernährung, die mediterrane Ernährung in der Literatur immer wieder beschrieben. Rote Zwiebeln. Täglich eine rote Zwiebel essen. Ja, Schwefel, Entgiftung, aber auch sehr hohe antioxidative Kapazität. Wenn wir an die vielen Antioxidantien denken, Prooxidantien, die wir jeden Tag produzieren, durch auch diese Gifte. Ja, beispielsweise Raucher, die jeden Tag eben diese Gifte aufnehmen über die Lunge, die produzieren sehr viele Prooxidantien. Die müssen entschärft werden, die müssen ja eliminiert werden und dafür brauchen wir Antioxidantien. Viele kennen zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin E als Antioxidanz, aber da gibt es eben reihenweise mehr in der Pflanzenwelt, in der Gemüsewelt und deshalb esse ich beispielsweise auch jeden Tag eine rote Zwiebel. Warum die rote Zwiebel? Weil die rote Zwiebel viel antioxidativer ist als die weiße Zwiebel. Ja. Also dieser Haufen an weißen Zwiebeln auf dem Schnitzel bringt uns nicht ganz so viel wie die rote Zwiebel morgens zum Frühstück. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wie kann man eine rohe Zwiebel essen? Ja, man kann sich dran gewöhnen. Man fängt mit so zwei, drei kleinen Scheiben an und irgendwann isst man dann diese rohe Zwiebel. Und naja, sie rührt uns teilweise zu Tränen oder sie macht erstmal so ein bisschen aggressive Reaktionen. Aber das zeigt auch, wie polyphenolreich dieses Gemüse ist. Ja, da kann man dann noch Eier erwähnen, Brokkoli beispielsweise, Kürbissamen oder auch viele andere natürliche, ja, pflanzliche Nahrungsquellen. Was man auch machen kann, ist beispielsweise MSM nehmen als Supplement, als Nahrungsergänzung. Auch das entgiftet. Und ja, dann haben wir noch ganz viele gezielte Pflanzen, Inhaltsstoffe, die auch nochmal die Leber ein bisschen reizen können. Wir können aber auch die Leber reizen, zum Beispiel äußerlich, über eine heiße Rolle. Kennen die Physiotherapeuten, heiße Rolle. Gibt man normalerweise so auf den Rücken. Ja, um den Rücken ein bisschen weich zu machen für eine anschließende Massage. Aber die kann man auch über den rechten Brustkorb reiben, so abends vielleicht, so 10 Minuten, 12 Minuten. Ja, so eine heiße Rolle, die muss man natürlich machen können. Gibt sicherlich Anleitungen auch im Netz. Und dann reizt man praktisch über die Wärme auch ein bisschen die Leber. Damit kann man die Leber auch entsprechend unterstützen.
Jetzt kurzer Einwurf. Du hast gerade MSN erwähnt. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal sagen, der ein oder andere fragt sich vielleicht, was ist das? Was hat er da gerade gesagt? Kannst du nochmal zwei Sätze zu sagen?
Ja, das ist Methylsulfonmethan. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aus was es hergestellt wird, aber das hilft uns auf jeden Fall. Ja, für das Daily Detox hilft das. Da müsste man jetzt nochmal so einen kleinen Cocktail zusammenstellen aus Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wir sind ja bei dem, was wir über die Nahrung auch teilweise tun können. Und da hätte ich jetzt auch noch ein paar andere Polyphenole zu erwähnen, wie beispielsweise Rotwein, wenn man sich den Alkohol wegdenkt, Grüntee, aber auch vor allen Dingen Granatapfel. Na, Granatapfel ist wirklich eine Granate, muss man echt sagen. Tausendfach höhere Wirkung als Traubensaft, als reiner Traubensaft. Also kaufen Sie sich lieber mal einen Granatapfelsaft als jetzt einen Traubensaft. Und der Traubensaft, ach Quatsch, der Granatapfelsaft, der ist ja letztendlich kein Apfel, sondern Granatapfel ist eine Beere. Und diese Beere ist unfassbar. Ja, die ist blutdrucksenkend, die kann die Myokardischämie verbessern, also diese Durchblutungsstörungen am Herzen werden verbessert. Die LDL-Oxidation haben wir in einem anderen Podcast thematisiert, ja, wo es dann um Cholesterin ging. Diese Oxidation von diesen Low-Density-Lipoproteinen, die ja harmlos sind, nur dann gefährlich werden, wenn sie oxidieren, kann Granatapfel wunderbar hemmen. Wir sollten nicht zu viel Granatapfel trinken pro Tag, wenn wir das für Detox oder für Antiox machen wollen, weil dann die Fructosemenge wieder zu groß wird. Ja, also jetzt bitte nicht 1 Liter am Tag trinken, dann habe ich irgendwann eine Fettleber, weil über die hohe Menge an Fructose dann zu viel Körperfett gebaut wird.
Aber wo du gerade Polyphenole erwähnst, vielleicht noch als Ergänzung, auch beim Detox braucht bei den Polyphenolen keiner auf Schokolade zu verzichten. Wenn wir 90%, 95% oder sogar 99%ige Schokolade konsumieren, mal ein Stück, das schadet überhaupt nicht und hat halt eine ganz, ganz hohe Menge auch an Polyphenolen.
Ja, also das sind die praktisch die Kollateralschäden der Entgiftung dann abfangen, weil freie Radikale haben vielleicht viele schon mal gehört und bei diesen ganzen Entgiftungsprozessen entstehen halt sehr viele freie Radikale, die wiederum zerstörerisch wirken können. Die sind in der Lage, zum Beispiel auch Zellmembranen zu durchlöchern und das ist auf Dauer keine gute Idee. Deswegen müssen die immer wieder abgefangen werden. Also umso mehr Vergiftung im Körper, umso mehr freie Radikale und umso größer sozusagen die Kollateralschäden, die wir dann mit Schokolade, Rotwein, also all diese ganzen netten Sachen, die wir gerade erwähnt haben, dann praktisch abfangen können, aber nicht mit der Vollmilchschokolade. Also wir müssen dann schon zur mindestens 70%igen greifen. Eher 80 und du hast 90 erwähnt, dann wird es allerdings für mich auch sehr ungenießbar, muss ich ehrlich sagen. Also so 80, okay, schlage ich noch ein, aber bei 90 bin ich raus.
Aber es ist geschmacklich genauso eine Herausforderung wie die Zwiebel.
Ja, da kann man sich dran gewöhnen, aber das Gute ist auch der Nebeneffekt, wenn man gewohnt ist, abends zum Runterkommen immer ein bisschen Schokolade zu essen. Wenn man dann die Kakaomenge immer weiter erhöht, also von der Vollmilch dann Richtung 70 geht und von 70 dann vielleicht auch mal 80 oder 90 probiert, man gewöhnt sich ein Stück weit dran. Und Kakao ist ja eigentlich total bitter. Und diese Bitterstoffe, die sind letztendlich dafür verantwortlich, dass wir diese Antiox-Wirkung auch im Körper erzeugen. Da gibt es im Übrigen auch interessant, da gibt es so eine Inselgruppe in der Nähe von Costa Rica. Und die haben mal Forscher besucht, weil amerikanische Forscher festgestellt haben, dass auf dieser Inselgruppe sehr viele Leute sehr alt werden. Ja, ganz selten nur beschrieben. Und ich habe mir die Studienlage dazu mal angeschaut und es ist tatsächlich so, dass diese Leute dort auf diesen kleinen Inseln sehr viel Kakaobohnenpulver essen. Und das Zeug ist extrem bitter. Das würden wir so nicht runterkriegen. Scheinbar ist es da so eine Art Nationalgetränk und die mischen das dann eben wie in so Schokoladenpulver rein und dann hat das eben diese extreme Wirkung. Und ja, vermutlich kann man damit sehr, sehr alt werden. Also Schokolade haben wir praktisch heute befreit. Ja, und ordentlich zugreifen, aber bitte in das Regal ab 70%.
Ja, okay, dann Jens, wir hatten es gerade gesagt, bring deinen Stoffwechsel in Schwung, also tägliche Bewegungen, um auch über die Haut zu entgiften. Wir haben jetzt gerade Nährstoffe erwähnt, die man zuführen kann, auch ein paar Lebensmittel erwähnt. Jetzt möchte ich noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, und zwar so Selbstheilungsmechanismen im Körper. Man hört ja viel immer auch von diesem Intervallfasten. Und kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Intermittierendes Fasten, Intervallfasten und was man dabei beachten muss und ob es überhaupt hilft, den Körper zu entgiften?
Ja, man muss unterscheiden, in welchem Kontext man das Ganze betrachtet. Ja, leider werden immer die ganzen Fastenformen und auch das Intervallfasten, aber auch Buchinger Fasten, also mehrtägiges Fasten, wird immer so im Kontext von Abnehmen gesehen. Und wir müssen das aber auch in einem anderen Blickwinkel sehen, mit einer anderen Brille, die wir aufsetzen, nämlich das Nicht-Essen, also praktisch den Magen-Darm-Trakt mal in Ruhe lassen. Nicht belasten mit Nahrung. Immer dann, wenn ich nicht esse, bekomme ich natürlich über die Nahrung auch keine Giftstoffe dem Magen-Darm-Trakt zugeführt. Das heißt, wir entlasten durch Intervallfasten. Ja, ob wir das jetzt 12 Stunden machen oder 16 Stunden, gibt ja das klassische 16-8-Intervallfasten. Ich mache das jetzt seit vielen Jahrzehnten schon, aber nicht, weil ich das aus diesen Gründen gemacht habe, sondern einfach, weil ich sehr, sehr ungerne frühstücke. Und damit zu einem Spätstücker geworden bin. Und das führt eben dazu, dass ich dann Minimum 12, eher 13, 14 Stunden pro Tag nicht esse. Und in dieser Phase, in diesem Zeitfenster, können natürlich auch meine Entgiftungsorgane, die werden ja dann nicht belastet mit Energie. Ja, Energie, die Leber muss jetzt keine Fructose verarbeiten und keine anderen Kohlenhydrate oder andere Nährstoffe verarbeiten, sondern die Leber kann sich jetzt fokussieren auf die Entgiftung. Und das macht sich vor allen Dingen immer dann, wenn wir den Körper sozusagen in Ruhe lassen. Also vor allen Dingen nachts. So, und wer nachts häufig raus muss, gibt ja diese Leute, die so typischerweise zwischen 1 und 3 raus müssen, die sollten sich mal Gedanken machen, ob sie nicht ein Thema mit der Leber haben. Denn die Leber entgiftet nachts dadurch, dass sie praktisch in Ruhe gelassen wird durch den Energiestoffwechsel. Hat sie mehr Kapazität nachts zur Entgiftung. Deshalb auch wichtig, Morgenurin und dass wir morgens auf Toilette gehen können, damit dieser ganze Scheiß aus dem Körper rauskommt. Ja, denn wie wir gerade gesagt haben, Leber, Galle, Darm, dann sind wir beim Stuhl. Das heißt, der Stuhl ist ein ganz wichtiges Medium, um das Zeug letztendlich aus dem Körper herauszubringen. Wir entgiften sehr stark über den Darm und deswegen müssen wir den Darm auch entsprechend unterstützen, dass diese Giftstoffe nicht im Darm bleiben. Also Axel, wenn du dir die Darmkrebsrate anschaust in unseren Breiten, das ist erschreckend. Und was viel erschreckender ist, ist, dass die Patienten immer jünger werden. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich Daily Detox den ganzen Tag betreiben, aber dann der Darm natürlich sehr stark belastet wird. Und wenn wir jetzt auch noch ein Verdauungsproblem haben und nicht ausreichend Ballaststoffe essen, ja, denn Ballaststoffe sind Quellstoffe. Das sind Faserstoffe in den Gemüsesorten beispielsweise. Dann kriegen wir ein Problem auch mit dieser Daily Detox-Geschichte. Denn dann verbleiben Giftstoffe auch zu lange im Darmtrakt. Und dort können sie natürlich wieder Entzündungen auslösen. Und dann sind wir bei Polypenbildung, dann sind wir bei Entartungsprozessen etc. Da sehe ich einer der Hauptursachen für dieses Problem, was ich gerade genannt habe.
Da sprichst du was an, da müssen wir auch nochmal reingehen, was das wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht zu Krebs, aber wir wollten auch nochmal drauf gucken und gerade auch mal die Statistiken durchgehen und auch nochmal reinschauen, woran das liegen kann. Das ist sehr bedenklich. Und nichtsdestotrotz, nee, nicht destotrotz, sondern genau deshalb ist es umso wichtig, seinem Magen-Darm-Trakt, seiner Leber auch mal Zeit zur Erholung zu geben, Zeit zur Entgiftung und sie nicht mit permanenter Nahrung zu belasten.
So ist es. Aber lass mich noch einen Satz sagen. Da bin ich auch wieder schnell bei der Politik. Wir brauchen in allen Fachbereichen viel mehr Prävention. Viel mehr. Denn wenn wir die chronischen Erkrankungen, wenn wir die vermeiden wollen, dann brauchen wir mehr Prävention. Wir müssen die Augen nicht verschließen vor der Umwelt. Ja, unsere Umwelt liefert eben sehr viele Giftstoffe. Die werden permanent wieder zugelassen. Und na, du, wir hatten die Glyphosat-Diskussion in einer Episode vor ein paar Monaten mal. Ja, unsere Politik macht die Augen zu und drückt das Zeug wieder rein. Und dann können wieder tonnenweise diese Giftstoffe auf unsere Felder gesprüht werden, die wir dann wieder über die Nahrungsmittel aufnehmen. Ja, und das ist in anderen Ländern noch viel, viel schlimmer. Ja, wie zum Beispiel in Südamerika, wo dann die ganzen Superfoods herkommen, die landen da bei uns in unseren Reformhäusern, wir kaufen das Zeug und wir wissen gar nicht, was drin ist. Und ich kann ja als Konsument, ich bin ja letztendlich, Axel, auch nur wie du, Konsument. Klar kenne ich mich ein bisschen besser aus, aber ich kann ja nicht jedes Lebensmittel, bevor ich es konsumiere, ins Labor schicken. Das heißt, ich muss ein gewisses Vertrauen auch natürlich aufbauen, keine Frage. Deswegen schaue ich bei Lebensmitteln immer, wo kommt das Zeug her? Ja, wächst das gerade bei uns? Das ist aber jetzt auch keine Gewähr dafür, dass eben Erdbeeren beispielsweise nicht belastet sind. Denn auch bei uns werden natürlich Biozide, Pestizide und so weiter verwendet. Aber in anderen Ländern, beispielsweise in Südamerika, werden Pestizide benutzt, die in Europa verboten sind. Das heißt, Firmen aus Deutschland, ja, Chemiegiganten, produzieren das Zeug, verkaufen es nach Südamerika und wir holen uns die Lebensmittel wieder nach Europa zurück und essen sie auf unserem Teller. So ist die Realität.
Ja, die Realität ist manchmal ganz schön traurig, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier sind, denn wir tragen dazu bei, ein Stück weit aufzuklären. Und du sagtest es gerade, schaut einfach bei den Nahrungsmitteln einfach da drauf, was wir immer wieder sagen, schaut, dass es regional ist, schaut, dass es saisonal ist und so wenig wie möglich verarbeitet.
Ein Satz noch. Ja, und schaut auch, dass ihr vielleicht die Sachen wieder selber anbaut. Natürlich kann man kein, in Köln, in München, in Hamburg kann man nichts oder schwer zum Selbstversorger werden, ja. Axel, du bist jetzt ein Musterbeispiel dafür, wie man das umsetzen kann, auch in einer Großstadt, denn du hast einen eigenen Garten. Vielleicht kannst du da gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Aber ich kenne inzwischen auch sehr viele Leute, die ihre Kräuter wieder auf der Terrasse anbauen. Ja, also man kann ja mit diesen kleinen Schritten mal anfangen, denn Kräuter, um das nochmal zu sagen, die wir aus dem Supermarkt kaufen, sind häufig sehr stark belastet. Also warum nicht selber anbauen? Ja, das kann man in seiner Küche tun, das kann man auf seinem Balkon tun, auf der Terrasse tun, ja, im kleinen Rahmen und wieder ein Stück weit dahin gehen, wo meine Großmutter damals war. Als ich kleines Kind war, da war ich sehr häufig in unserem Garten und habe dort Tomaten und Erdbeeren und das ganze Zeug kennengelernt und habe auch kennengelernt, wann denn diese Pflanzen überhaupt wachsen, wann sind die Feldfrüchte reif und so weiter. Das ist uns ja ein Stück weit verloren gegangen in dieser To-Go-Welt, in dieser Welt, wo wir praktisch nur noch um die Ecke gehen, um uns verarbeitete Lebensmittel auf die Hand geben zu lassen.
Ja, du sagst es, man kann halt einiges tun und das, was wir auch immer sagen, jeder Schritt zählt halt, ne? So ist es bei Bewegung, so ist es bei der Ernährung. Man muss nicht zum Triathleten werden, aber regelmäßige Bewegung ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und genauso verhält sich es halt auch mit den Lebensmitteln. Und du sagst es auch hier in Köln, gibt es halt Möglichkeiten, indem man sich einen Schrebergarten oder wie wir jetzt einen kleinen Acker pachten und dort halt als Selbstversorger gerade in der Jahreszeit jetzt Sachen anbauen, die man dann halt in Richtung August, September, Oktober ernten kann. Und so kann man halt einen kleinen Schritt einmal dazu beitragen, dass nicht so viel CO2 produziert wird bei den ganzen Lebensmitteln, die wir hier aus Südamerika oder durch die ganze Welt fliegen. Und man hat halt einfach ein bisschen mehr Sicherheit, was so unverarbeitete und ungespritzte Lebensmittel, ja, und was das anbetrifft, ne?
Ja, lass mich noch ein, zwei Sätze zum Granatapfel sagen, weil da habe ich noch mal ein bisschen die Nase reingesteckt. Das ist schon echt interessant. Nicht nur zum Daily Detox, sondern ich habe eine Studie gefunden aus 2018, British Journal of Nutrition, also eine hochrangige Zeitschrift oder Medizinjournal. Bessere Erholungsfähigkeit und weniger Muskelkater nach sportlichen Belastungen durch Granatapfelsaft. Oder auch wirkt gegen Candida, fördert die Gedächtnisleistung. Also wenn man so an mild cognitive impairment, also die ersten Anflüge von Alzheimer denkt, ja, mit zunehmendem Alter, Granatapfelsaft. Hoch antioxidativ. Und du erinnerst dich noch an unsere Folge, da will ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung für machen, unsere Arthrose-Folgen, die beiden, die wir gemacht haben. und an unser Interview mit unserem Gast damals auch einen schönen Tipp reingegeben, nämlich Gewürznelken. Schokolade mit Gewürznelken.
Schokolade mit Gewürznelken, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und das ist relativ einfach ja auch umzusetzen. Gewürznelken kann man überall, sind die käuflich zu erwerben. Und dann kann man sie im Mörser leicht
Genau.
zerkleinern. Oder man kann sich das auch schon fertig in entsprechenden Biomärkten auch schon als Pulver kaufen und kann dann bisschen eine Prise einfach mal in Getränke geben, in Joghurt geben. Da
Genau.
ist viel, da ist ganz viel möglich.
Ja, und wir sehen, liebe Zuhörer, wir haben die Gesundheit in der eigenen Hand. Ja, wir müssen nur ein bisschen aufwachen, nicht die Augen verschließen. Und nicht glauben, was uns die Werbung permanent verspricht. Ja, vielleicht lieber mal das TV ausmachen und dafür ein bisschen seriöse Quellen recherchieren und dann die Gesundheit selber ein Stück weit in die Hand nehmen. Denn wir können nicht davor weglaufen. Diese Gifte sind ubiquitär, die sind um uns herum. Und wir müssen schauen, dass wir sie, und das ist zumindest meine Lebensmaxime, weil wir wollen ja beide 120 werden, Axel, haben uns ja vorgenommen. Ja, damit wir dann irgendwann Folge 5900 irgendwas machen, dann sollten wir unser Leben nicht unnötig verkürzen. Ja, wir verlängern es dadurch, das ist meine Maxime, wir verlängern unser Leben dadurch, nicht, dass wir an Schläuchen hängen, sondern dass wir uns die Dinge bewusst machen und es nicht unnötig verkürzen.
Das ist ein schönes Schlusswort, denke ich, für diese Folge. Ihr merkt, es sind noch ganz, ganz viele Fragen oder Themen offen, auch bei uns. Und wir könnten in den Flow kommen, oder wir sind ja im Flow und wir könnten jetzt hier noch ganz viel weiter diskutieren. Machen wir auch, und zwar in den nächsten Folgen. Da werden wir das ein oder andere Thema wieder aufnehmen, was ihr von heute mitnehmen solltet. Also ein bisschen Bewegung, regelmäßige Bewegung auf jeden Fall gut, um über die Haut zu entgiften. Dann auch mal zu gucken, dass wir Mikronährstoffe, wir werden ein bisschen was in den Shownotes verlinken, auch entsprechend Mikronährstoffe zu sich zu nehmen. Einfach mal schauen, regional, saisonal einzukaufen. Und natürlich, das hatten wir auch in unseren letzten Folgen mit Flow und Stress und Salutogenese, auch den Stress zu reduzieren, um dort den oxidativen Stress im Körper nicht zu hoch kochen zu lassen. Einfach alles ein bisschen ruhiger anzugehen. Dann wird das auch was mit den 120 Jahren. Alles klar. Jens, wieder vielen Dank dafür, für eine tolle Folge heute wieder. Und euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag.
Bis nächsten Montag. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.